als Mensch, der auch schon mal in einer Bahn abgestochen worden ist. Du siehst den Leuten auch nicht an, quasi, wer ist wie kriminell, ne? Du hast ständig ein Unsicherheitsgefühl an Orten, wo viel Kriminalität geschieht.
Ich fühle mich sehr sicher in Bremen und das ja auch, obwohl ich ja im vermeintlich kriminellsten Stadtteil wahrscheinlich wohne. Ich wohne ja in mitteröstlicher Vorstadt.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble, ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Göckern und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Es gibt sie ja noch, die guten Nachrichten aus Bremen. In Sachen Kriminalität hat die Stadt die rote Laterne zuletzt abgegeben. Es gibt diese Statistik des Bundeskriminalamts für 2025, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Und danach sieht es eben so aus, dass Bremen gemessen an den Straftaten pro 100.000 Einwohner nur noch auf Rang 3 liegt und nicht mehr auf Rang 1 wie im Jahr davor. Das heißt, Frankfurt und Berlin haben Bremen da den Rang abgelaufen. Frankfurt hat die rote Laterne und auch Bremerhaven taucht übrigens auf in dem Ranking und zwar auf Platz 6. Und untersucht wurden insgesamt die Landeshauptstädte und Städte ab 100.000 Einwohnern. Das heißt, Bremerhaven liegt übrigens damit noch vor Hamburg, was Kriminalität angeht. So, das so als kleine Zusammenfassung. Wir wollen heute über Kriminalität in Bremen sprechen, vor allem. Welche direkten Erfahrungen habt ihr denn mit Kriminalität in Bremen gemacht? Dari.
Persönliche Geschichte.
Ich kann mir jetzt nicht an irgendwas erinnern. Also, was? Ich glaube, mir wurde bisher noch kein Fahrrad geklaut. Ich wurde noch nicht ausgeraubt. In Hamburg, da wurde ich ein paar Mal auf dem Kiez beim Feiern. Da wurde das Portemonnaie aus der Tasche gezückt oder sowas. Aber in Bremen ist mir bisher noch nichts passiert.
Gökhan?
Okay, ich habe das Gefühl, ich bin dauernd und ständig mit Kriminalität irgendwie in Kontakt. Mein Auto wurde zerkratzt, das war für mich kriminell. Neulich hat jemand Liter Farbe in unserer gelben Mülltonne entsorgt. Natürlich nicht wir, sondern irgendjemand. Das ist auch nicht so geil gewesen. Mein Fahrrad wurde mir geklaut, deswegen bin ich politisch engagiert in Bremerhaven. Ich habe in Hannover gearbeitet, bin jeden Tag mit dem Fahrrad zum Bahnhof oder mit der Bahn nach Hannover. Und am zweiten Tag wurde es einfach geklaut. Da hatte auch keiner Bock drauf.
Du bist politisch engagiert in Bremerhaven, weil dir dein Fahrrad geklaut wurde? Also ja. Der Fahrradklauer hat dich zur Politik gebracht?
Ja. Also das ist so, wenn du quasi in der Partei bist und irgendwo anders hinziehst, fängst du quasi bei null an und dann ist deine Motivation auch wieder richtig Gas zu geben auch echt eher niedrig. Dann wurde mir ein Fahrrad geklaut, halt am zweiten Tag, ne? Und ich kannte halt nur die FDP da dort. Also ich echt frag, ey, was, ne, ist das normal? Kann das passiert sein? Und da habe ich mich zur Polizei gelotst, bin zur Polizei, die meinten, du bist neu hier. Ich so, ja, ich komme aus Paderborn. So, und du stehst doch nicht dein Fahrrad einfach so am Bahnhof. Ich so, doch, es hat nur 2 € gekostet. Wurde mir trotzdem geklaut. Und was mich dann wirklich nochmal motiviert hat, war, dass ein junges Parteimitglied gesagt hat damals, ey, Alter, wie sah das Fahrrad denn aus? Vielleicht hat es einer meiner Kumpels mitgenommen. Und dann dachte ich, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Kannst du mir nicht glauben, ne?
Wenn du das so erzählst, muss ich dir das
es
glauben.
Ist aber so.
Bremerhaven krimineller als Bremen?
Weiß ich nicht, die Statistik sagt ja offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, wie es da um die Fahrraddiebstahlquote aussieht. Ich habe gerade nochmal versucht nachzudenken, weil einem ja auch vielleicht im Umfeld irgendwie Sachen bekannt geworden sein könnten. Und da ist mir vor allem als Linksparteimitglied jetzt direkt eingefallen, dass wir ja häufiger unter so diesen Farbattacken leiden. Das ist ja jetzt 5-mal im Walle passiert.
Ihr auch?
Ja, da ist, glaube ich, keine politische Partei von befreit, aber bei uns in dem Fall waren das, soweit man das vermutet und abschätzen kann, wohl Rechtsextreme, die dann 5 unserer Genossinnen dann mit Farbe beglückt haben.
Wie sicher fühlst du dich denn in der Stadt? Ich habe gelesen über dich, dass du auch, wenn du das Parteibüro abschließt, dich schon auch umguckst, was um dich rum passiert.
Ja, das hat natürlich mit diesen Morddrohungen und so weiter zu tun. Ne? Das ist jetzt wohl ein Sondereffekt, den Politikerinnen und Politiker haben. Es trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf die allgemeine Bevölkerung zu, aber wenn man dann mal so hört, dass in der Geschäftsstelle dann auch so Giftbriefe landen oder wie auch im Büro im Viertel mal so wie im Film so so ausgeschnittene Buchstaben und dann wieder werden da so Botschaften zusammengeklebt und so. Ja, da kriegt man schon so ein bisschen Angst. Aber also ich gucke mir jetzt auch nicht jedes Mal um, aber es kommt schon vor, dass wenn es irgendwie dunkel ist, ich mal ein bisschen länger im Büro war oder sowas, dass ich dann schon natürlich nach links und rechts gucke. Aber insgesamt muss ich sagen, ich fühle mich sehr sicher in Bremen und das ja auch, obwohl ich ja im vermeintlich kriminellsten Stadtteil wahrscheinlich wohne. Ich wohne ja in mittelöstliche Vorstadt. Ich mache da jetzt insbesondere was jetzt so Gewaltkriminalität und so angeht, eher weniger Erfahrung. Aber ich muss natürlich sagen, ich handle ja auch natürlich präventiv, ne? Also ich würde jetzt nicht am Bremer Hauptbahnhof mein Fahrrad anschließen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Da gehe ich lieber ins Fahrradparkhaus und hole mir da so eine Fahrradbox oder sowas. Ich weiß auch von einem Kollegen, der hat mal sein Fahrrad am Hauptbahnhof abgeschlossen, ist nach Hamburg gefahren, ist wieder gekommen, das Fahrrad war weg. Also das kann man auf jeden Fall nicht leugnen, dass das jetzt vielleicht nicht der sicherste Ort für dein Fahrrad ist.
Ja, ich glaube, Kriminalität grundsätzlich ist ja ein Problem. Also das Gefühl, die gefühlte subjektive Sicherheit, vor allem für Menschen, die sie wirklich brauchen, das sind weniger Leute wie du und ich, die irgendwie bei 1,80 groß sind, stämmig gebaut und dann auch nochmal irgendwie sich vielleicht als Mann auch zu viel zutrauen. Das ist ja vor allem ein Faktor für Menschen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, vielleicht auch Frau sind, vielleicht auch älter sind. Ne, das ist ein Riesenthema und ich glaube, das subjektive Sicherheitsgefühl ist halt rapide abgenommen. Und nur weil wir von Platz 1 in Bremen City auf Platz 3 gerutscht sind, finde ich das noch absolut gar nicht geil. Vor allem, es könnte ja auch einfach sein, dass weniger entdeckt werden konnte, weil es sagt ja nur die polizeiliche Kriminalstatistik, wie viele Straftaten konnten zugeordnet werden, sagt nichts über die Menge der Polizeiarbeit aus zum Beispiel.
Also ich finde es wichtig, dass wir gerade den Unterschied machen zwischen der subjektiven Wahrnehmung und dem, wie es halt natürlich objektiv ist. Wenn man sich das natürlich objektiv anschaut, dann sieht man ja, dass die Kriminalität zurückgegangen ist. Ne? Also wenn man das vergleicht mit den Zahlen aus den Nullerjahren, ist die Kriminalität, auch die Jugendkriminalität, rapide gesunken. Es gab einen kleinen Knick nach oben sozusagen durch Corona. Das hat dann auch wieder Debatten ausgelöst und so weiter und so fort. Insgesamt aber kann man sagen, dass die Maßnahmen, die man damals getroffen hat, zum Beispiel auch mehr in Jugendarbeit zu investieren und auch vielleicht mit Polizisten an Schulen zu gehen und dort Präventionsarbeit zu leisten, dass die dann schon auch gefruchtet haben. Eine Sache zu dem, was Gökhan gerade gesagt hat, das mit dem Dunkelfeld. Ich würde sogar sagen, das Hellfeld ist größer geworden. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel über Sexualstraftaten spricht, da ist die Anzeigebereitschaft deutlich höher als früher. Aber auch wenn es jetzt so um teilweise um Gewaltkriminalität geht, also sagen wir mal irgendwie vor 20, 30 Jahren, da gab's haben sich Leute in der Schule geprügelt. Und hat es niemand interessiert, das hat man so unter sich geklärt. Vielleicht gab es irgendwie noch so eine schulische Maßnahme. Heute wird das dann aber deutlich früher angezeigt. So, das heißt, da kann man auch auf jeden Fall Effekte wahrnehmen. Und zuletzt möchte ich auch nochmal sagen, in Bremen haben wir auch einen Sondereffekt, dadurch, dass wir ein Stadtstaat sind. Das ist ja so, dass in Frankfurt dann ja auch zum Beispiel Pendlerinnen Straftaten begehen.
In Bremen also, auch.
Richtig, aber in Frankfurt werden die dann sozusagen auch der Stadt zugeordnet, wo das dann passiert ist, also dann halt in dem Fall im Umland. In Bremen ist es so, dass man sozusagen die Straftat dann auch hier registriert, also da gibt es auch unterschiedliche Zählweisen, muss man sagen, von Stadt zu Stadt. Genau, und wir haben auch einfach halt, wie gesagt, diesen Effekt, dass sich ja hier in Bremen als Stadtstaat sich auch alles konzentriert. Das hast du ja oft in anderen Landeshauptstädten zum Beispiel auch eher weniger.
So sieht es die Politik.
Ich glaube, wir sollten nochmal auf das Thema gefühlte Sicherheit zurückkommen und tatsächliche Sicherheit. Mit Zahlen ist das so eine Sache, ne? Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Dunkelfeld, Hellfeld. Wie seht ihr das? Hat sich die gefühlte Sicherheit in den vergangenen Jahren verändert? In Bremerhaven vielleicht, wie in Bremen, Gökhan?
Ich muss gestehen tatsächlich, also ich bin ja fast jeden Tag in Bremen, komme aus Bremerhaven her und passiere auch den Bahnhof. Und ich frage mich wirklich ständig, ob das jetzt auch meine subjektive Wahrnehmung ist, weil ich quasi diese Punkte, die oft auch Armut und Kriminalität anziehen, häufiger passiere als andere Menschen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die ganze Armut und die ganzen Armuts-Kofaktoren, die man mitbekommt, vom Bahnhof ausgehend bis hin quasi in die Innenstadt, natürlich für eine, auch für eine geminderte für ein gemindertes Gefühl von Sicherheit sorgen. Ne? Wenn du den Hillmannplatz nimmst und alles, was damit zusammengehört, dann muss ich schon sagen, ich fände es nicht so geil, wenn meine Frau oder meine Tochter, oder die beiden zusammen, abends hier alleine rumlaufen.
Na, ich glaube, dass die subjektive Wahrnehmung in Bremen ja auch vor allem darunter leidet, dass wir so ein großes Problem haben mit Drogen und der Drogenszene rund um den Hauptbahnhof herum, teilweise auch in einigen Stadtteilen. Im Viertel ja auf jeden Fall, ja, da sieht man das tagtäglich. Ich höre auch von vielen, dass das inzwischen auch in Stadtteilen wie Gröpeling und so weiter angekommen ist, weil ja die Menschen auch eine Zeit lang vertrieben worden sind aus dem Bahnhofsbereich. Und sie sich dann natürlich ruhigere Orte gesucht haben, wo sie in Ruhe konsumieren können, sag ich mal. Und natürlich fühlt man sich nicht wohl, wenn man an Menschen, die offensichtlich der Drogenszene zugehörig sind, vorbeiläuft, auf jeden Fall. Ne? Dass diese Menschen oft nichts machen und auch keine so große Gefahr sind, das weiß man vielleicht nicht oder das spürt man auch vielleicht nicht und ich erwarte auch nicht, dass die Leute das tun, ne? Aber tatsächlich, also so wie ich das wahrnehme, im Viertel zum Beispiel, da kommt es ja oft vor, dass du da irgendwie in der Außengastronomie sitzt und pro Stunde wirst du irgendwie 5-mal gefragt nach dem Euro oder denkt man sich so, es ist sehr unangenehm, einige haben dann vielleicht auch Angst, ne? Aber im Grunde genommen, wenn du das ein paar Jahre machst und du siehst immer wieder dieselben Gesichter, da kennt man sich irgendwann auch mal mit Namen. Na, also da weiß man, oh ja, das ist jetzt Person X oder das ist Person Y. Dann erzählen die vielleicht auch mal eine Geschichte oder so, wie es denen heute geht oder so. Und dann merkst du auch ganz schnell, gut, diese Menschen sind zwar optisch und also schon auf jeden Fall heruntergekommen, ohne das jetzt böse formulieren zu wollen, aber sie sind natürlich wohnungslos und haben auch nicht die Möglichkeit, mit einer gewissen Hygiene nachzugehen oder haben auch nicht die Möglichkeit, immer frische Klamotten zu kaufen oder Klamotten, die intakt sind und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind das doch Menschen mit einem guten Herz, die eigentlich auch da raus wollen und nicht glücklich da sind und eigentlich nur das richtige Hilfsangebot brauchen, wozu die Stadt leider aktuell nicht in der Lage ist, das auch jedem zu geben.
Das hört sich so ein Stück weit so an, als wäre das die gefühlte Sicherheit, die ja doch viele Menschen auch haben, vor allen Dingen die von draußen kommen und dann am Bahnhof aussteigen, als wäre das einfach falsch, diese gefühlte Sicherheit. Die müssen sich alle keine Sorgen machen.
Also ein Gefühl kann ja nicht richtig oder falsch sein. Ne? Also das Gefühl fühlst du und das hast du. Und das will ich auch niemandem absprechen, dass sich viele Menschen unsicher fühlen. Aber man kann ja den Test machen, ne? Wie oft passiert denn wirklich was? Und wenn du dann auch, also wenn ich zum Beispiel im Viertel einen Infostand mache und dann kommt jemand, der will diskutieren und dann reden wir zum Beispiel über Kriminalität, dann frage ich oft die Menschen, ja, wann wurden sie denn das letzte Mal überfallen? Und dann kratzen sie sich erstmal im Kopf und dann so, ja, das ist eigentlich noch nicht passiert. So, aber ich habe mal gehört, einen der mein Cousin vom Cousin und bla, so, erstmal überspitzt dargestellt. Aber im Grunde genommen kann man das sagen, ja. Also die subjektiv wahrgenommene Sicherheit ist geringer, als sie tatsächliche ist.
Stress mir mal das Wort Kriminalität. Also ich bin total bei dir, Menschen, denen es elendig geht, weil sie zum Beispiel eine Drogensucht gerade haben. Da habe ich ganz viel Empathie für und ich wünsche denen wirklich viel Erfolg da rauszukommen. Das ist ein harter, brutaler Weg. Aber natürlich geht das einher mit Beschaffungskriminalität ganz, ganz oft. Es geht einher, und jetzt werden wir mal das Wort Kriminalität genauer anwenden, auch mit dem Konsum von Substanzen, die auch illegal einfach sind. Auch das ist dann in der Form kriminell. Das fließt alles in die Statistik. Und das ist jetzt so die große Abstufung. Welche Form von Kriminalität finden wir besonders verachtenswert und welche sind quasi eher beiläufig und mitleidenserregend. Ne? Dass Mord und Totschlag irgendwie sozial geächtet sind, müssen wir nicht drüber reden. So, dass jemand Heroin konsumiert, finde ich auch nicht geil, aber da finde ich es eher weniger geil, dass er das konsumiert, was es mit ihm macht, als dass es quasi eine illegale Substanz ist. Aber auch das ist Kriminalität. Aber dass er dann deswegen, was ich irgendwo halbwegs nachvollziehen kann, um eine Sucht zu befriedigen, etwas klaut, um es zu Geld zu machen. Das ist wiederum eine Folge von natürlich Drogensucht, die Beschaffungskriminalität. Und auch das ist eine Form von Kriminalität und eine Form von Unsicherheitsgefühl. Und das Ding am Bahnhof und ähnlichen Orten ist, das ist gar nicht die fehlende Empathie der Leute. Und du weißt einfach bis zum bitteren Ende nicht, in welchem Zustand ist die Person. Ist die Person einfach nur echt leider verwahrlost, was auch schon traurig genug ist? Oder ist sie quasi gerade in einem Beschaffungsmoment? Und du weißt einfach nicht quasi, in welcher Situation du dich befindest. Vor allem, weil es so viele gleichzeitig sind. sind. Und das sorgt schon für ein Unsicherheitsgefühl par excellence. Und muss sagen, als Mensch, der auch schon mal in einer Bahn abgestochen worden ist, du siehst den Leuten auch nicht an, quasi, wer ist wie kriminell, ne? Also kannst, also die Person, bei der, die mich abgestochen hat, der sah man das überhaupt nicht an. Und die war auch wahrscheinlich nicht drogensüchtig. Das heißt, du hast ständig ein Unsicherheitsgefühl an Orten, wo viel Kriminalität geschieht. Und das sind nun mal eben Bahnhöfe, Stadtzentren und all solche Orte. Und ich glaube, da brauchen wir einfach eine bessere Antwort. Gleichwohl, anderes Thema, wir sind unfassbar blind. Ich habe neulich mit einem Polizisten gesprochen darüber, was den gesamten Bereich der digitalen Kriminalität angeht. Weil wir reden ja jetzt gerade über alles, was physisch vor Ort im eigenen Körper passiert. Aber alles an Betrugsmaschen im Internet wissen wir quasi gar nichts.
Du musst einmal kurz erzählen, wie du in der Bahn, was ist dir da passiert?
Der hat mal ein Messer in die Hand bekommen in der Bahn.
Ja, also wir haben jetzt keine Kamera, aber ich habe hier so eine lustige Stichwunde mit 11 Nähten in meiner linken Hand. Zwar noch in Dortmund fairerweise, nicht hier in Bremen oder Bremerhaven, aber da wurde einfach eine Person belästigt, bin eingeschritten, bin ein bisschen auch zu radikal in meiner Wortwahl gewesen und das waren dann entsprechend die Konsequenzen. Ne? Und in einer Stadt, wo sich ganz viele Leute mit einem Messer bewaffnen, auch in Bremen und Bremerhaven, weil sich andere Leute mit einem Messer bewaffnen, also quasi ein Aufrüstwettbewerb aller USA hier stattfindet, dann ist es natürlich, wenn Leute irgendwie hitzköpfig sind und auch noch zu Gewalt neigen, eine Riesengefahr für alle Menschen gegeben. Weil dann ist es nicht mehr nur die Faust auf dem Pausenhof, sondern auch mal schnell der Messerstich.
Und in Bremen?
Die PKS hat ergeben, dass die Zahl der Straftaten insgesamt zurückgegangen ist um 10.000. Das ist ja erstmal ziemlich beeindruckend. Ich glaube, wir waren insgesamt bei 94.000 Straftaten insgesamt, auf die wir dann gekommen sind. Da ist ein Rückgang von 11.000 ja schon sehr ordentlich. Andererseits ist eben die Zahl der Straftaten, die mit einem Messer begangen worden sind und auch die Straftaten, Gewaltstraftaten, die haben ziemlich zugenommen. Dazu hat Frau Högel gesagt, unsere Innensenatorin, dass der Ton rauer geworden ist.
Ja.
Wie empfindet ihr das?
Ich beobachte das auch, dass Messer auf jeden Fall deutlich beliebter geworden sind als früher. Ich war ja auch mal jung und habe auch Freunde gehabt und konnte dann auch im Umfeld beobachten, dass sich dann der ein oder andere sich ein Messer geholt hat, wo ich mir dann dachte so...
Um sich zu verteidigen oder?
Ja, naja. Also,
ist das Thema?
Ich glaube, das ist so eine...
Männlichkeitsschiene.
Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein... Beziehungsweise eine fehlende Männlichkeit auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also man bereitet sich sozusagen drauf vor auf einen Konflikt und will den Konflikt unbedingt gewinnen und nicht verlieren und nicht irgendwie blöd dastehen, vielleicht auch anderen Leuten Eindruck machen. Ne? Und dann kauft man sich so ein Messer und fühlt sich dann selber vielleicht sicherer oder stärker. Ja, irgendwie, also ich kann es halt nicht genau erklären, weil ich mich nicht so gut in die Situation reinversetzen kann, weil ich ja selber nie in der Situation war zu sagen, hey, ich brauche jetzt ein Messer, sondern das immer nur bei anderen beobachtet habe. Und
über
dann
welche Altersspanne reden wir da so?
Ach, irgendwie so zwischen 16 und 19 oder 18, irgendwie sowas. Das Messer wurde dann auch bei den Leuten auch ganz schnell wieder entfernt. Also das hat man sich da mal geholt, ein paar Mal dabei gehabt und hat sich irgendwie cool gefühlt. Irgendwann gemerkt, ist das nicht wert, ne? Aber ja, genau, das ist es auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, dass auch so viele, also dass man ja in einem gewissen Alter sehr delinquent ist, das ist ja mehr oder weniger normal, ne? Also gerade männliche Jugendliche, die testen ja im Alter von, ich sag mal, 14 bis 21, vielleicht auch noch ein bisschen mehr ihre Grenzen aus und begehen dann auch oft Straftaten. Interessanterweise ist es aber so, dass die dann Straftaten begehen, also die allermeisten von denen dann im weiteren Verlauf ihres Lebens dann nicht mehr delinquent sind. Genau, aber in diesem Alter und vor allem, wenn wir jetzt mal über die reden, die es dann weiterhin tun, also die ihr Verhalten nicht ändern, die sozusagen herauswachsen aus dem Alter und weiterhin zum Beispiel ein Messer tragen, ne, dann geht man natürlich auf die Ursachenforschung. Warum machen die das? Und so wie ich das beurteilen würde, ist auch vor allem damit zu tun, dass das Menschen sind, die auch irgendwie nichts zu verlieren haben. Ne? Also muss man auch wirklich so sagen. Also wenn du jetzt eine tolle Ausbildung hättest und einen super Job und du hast vielleicht auch schon irgendwie eine Freundin und eine Familie oder was auch immer, dann trägst du kein Messer bei dir. Weil wenn du es dann tatsächlich irgendwann einsetzen solltest oder wenn du irgendwie Stress deswegen bekommen könntest, vielleicht Konsequenzen bei der Arbeit oder so zu befürchten hast, im Schlussfall irgendwie ins Gefängnis kommst oder so, wenn du es wirklich in eine Auseinandersetzung gerätst und wirklich auch dieses Messer ziehst und zustichst, ne, dann sind das in der Regel Leute, die haben nichts zu verlieren. So, und bin fest davon überzeugt, dass wenn diese Menschen
einen entsprechenden Abschluss hätten, wenn diese Menschen einen entsprechenden Job hätten oder einfach eine Lebenssituation, wo sie sagen, ey, irgendwas steht auf dem Spiel, dann würden sie das nicht machen. Und du kannst ja auch schauen, wer ist denn zum Beispiel im Gefängnis, ne? Und gerade wenn du so Richtung 90er, 0er Jahre guckst, da waren eigentlich fast alle Insassen Menschen, die keinen Schulabschluss hatten und keine Ausbildung. So, das ist heute ein bisschen anders. Zwar ist immer noch die überwältigende Mehrheit der Gefängnisinsassen, insbesondere bei Gewaltkriminalität und so, sind das Menschen, die keinen guten Bildungsstand haben. Genau, aber die größte Verknüpfung, die wir aktuell wohl haben, ist halt auch Armut. Ne? Das muss man auch sagen. Was wiederum dafür spricht, Leute, die sozusagen kein Leben oder kein Einkommen haben, was sich irgendwie zu bewahren lohnt, sondern dann sagen die, ja, dann steche ich halt eben zu. Ich habe nichts zu verlieren.
Ja, okay, aber das ist jetzt soziologisch nice erklärt. Nichtsdestotrotz hat ja jeder hier einen Anspruch darauf, dass sich diese Leute, die vielleicht Präpositionen mitbringen, die sie chancenlos wirken lassen im Leben, trotzdem nicht kriminell verhalten. Also das macht ja an keiner Stelle geil. Ich muss sagen, vieles ist auch richtig, was die Gefängnisinsassen angeht. Und wir haben ja auch als Gesellschaft nur ein bedingtes Mittel gegen Kriminalität gefunden bisher, ne? Also ich war mal in Bielefeld-Sennestadt, das ist ein riesiges Gefängnislager, zu Besuch mit einer Schülergruppe. Und ich habe mal einfach gefragt, wie viele von den Leuten kommen denn wieder? Also wo hast du diesen Drehtüreffekt? Es waren damals etwa 80%. Also Leute, die quasi einmal im Knast landen, kommen da immer wieder rein, weil du hast natürlich einfach dann auch die Endstation im Leben erreicht, hast das krasseste Vernetzungstreffen von allen und dann ist auch eine Ausbildung zum Tischler oder ähnliches, die man dann im Gefängnis absolvieren kann, nur ein langsamer Schritt nach draußen. Das heißt, wir haben eigentlich keinerlei Mittel gegen Kriminalität, außer ihnen quasi mit einer Polizeipräsenz zu begegnen, da wo sie auftreten kann, also vor Ort. Aber auch das ist ja nur ein Abwehrmittel. Also die beste Kriminalität ist ja die, die verhindert wird. Und ich sehe uns da gerade als Gesellschaft an einem Punkt, wo die Regeln dieses Landes und dieser Gesellschaft immer mehr ausgelotet werden, an ihre Grenzen hinaus. Und wir einfach nicht wissen, uns zu helfen und Leute deswegen immer mehr ein Unsicherheitsgefühl bekommen und aufgrund dieses Unsicherheitsgefühls sich politische Antworten an den Rändern suchen.
Was wären denn was wäre dein Vorschlag? Was kann man dagegen tun? Also mehr Polizeipräsenz ist es ja nicht, hast du gesagt?
Ich glaube, es kann jetzt erstmal nicht schaden, mehr Polizeipräsenz zu haben, aber nichtsdestotrotz, ich hätte gerne eine Bilderbuchlösung dafür. Ich finde es total schwierig, weil Armut ja quasi das hat Dari schon richtig beschrieben, ein inhärenter Faktor dafür ist. Kannst du an diesen Faktoren ansetzen, die zu Armut sorgen, also quasi, dass du diese Armut verhinderst. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Prozess, das hat einen zeitlichen Verlauf. Und gleichwohl hast du halt auch grundsätzlich Menschen, die haben vielleicht diese Faktoren nicht, aber kriminelle Energie aus verschiedensten Gründen. Und ich tue mich schwer damit, eine Bilderbuchlösung zu präsentieren. Ich bin gespannt, ob Daria eine hat.
Naja, man muss ja eigentlich nur auf die Kriminologen hören und die Soziologen, die sich ja tagtäglich damit beschäftigen und dann ja auch erkennen, welche Faktoren dazu führen, das Risiko, kriminell zu werden, zu minimieren. Ne? Und das eine hat der Gökhan schon gesagt, ist auf jeden Fall Armut. Armut ist ein Kriminalitätsrisiko, kann man sagen. Ich finde, man muss da aber auch unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen der Kriminalität. Also die Lösung für Beschaffungskriminalität ist eine andere als jetzt zum Beispiel für irgendwie Gewaltkriminalität, die wiederum eine andere Lösung ist für, und es gibt wiederum eine andere Lösung für so Sexualdelikte oder sowas. Ne? Ganz wichtig ist, ganz ausmerzen wird man es nie. Also es wird immer Menschen geben, die sich nicht innerhalb unserer Norm bewegen. Es wird immer den komischen Onkel geben, der dann irgendwie sich an deiner Tochter vielleicht vergehen könnte oder so. Es wird immer jemanden geben, der einfach sehr aggressiv und gewaltbereit ist und dir auf die Fresse hauen wird, wenn du ein falsches Wort sagst. Es wird es immer geben. Aber man kann das Risiko minimieren. Wenn es zum Beispiel um Beschaffungskriminalität geht, na, da ist es ja zum Beispiel so, dass ja Konsumentinnen auf der Suche sind nach Geld für ihren Stoff. So. Es gibt zum Beispiel Menschen, die schlagen vor, warum wird zum Beispiel sowas wie Crack oder Heroin nicht legal abgegeben, in gewisser Weise auch sogar staatlich finanziert, ne? Damit die Menschen erst gar nicht in die Situation kommen, kriminell zu werden, um Geld beschaffen zu müssen für ihren Stoff. Sondern die gehen dann dahin, holen sich ihre tägliche Dosis ab, sind dann auch sofort vernetzt mit Beratungsangeboten, die versuchen, diese Menschen da auch am Ende rauszuholen. Also es geht jetzt nicht darum, dass man denen 20 Jahre eine Drogensucht finanziert, sondern sozusagen die als eine Anlaufstelle zu sein für diese Menschen. Und dann hätte es natürlich einen Effekt, dass die Beschaffungskriminalität sinken würde, weil man ja eben dort an dieser legalen Abgabestelle seinen Stoff bekommen würde. Und du wärst näher an den Menschen dran, um sie halt eben zu therapieren. Also man weiß ja auch zum Beispiel in der Werbeindustrie, ne, bevor jemand eine Kaufentscheidung trifft, braucht er x Kontakte mit dem Produkt und dann sagt er, okay, jetzt kaufe ich's. Und so ähnlich ist es auch, wenn es darum geht, zum Beispiel Therapieangebote wahrzunehmen. Da brauchen einige vielleicht 50 Kontakte, einige brauchen vielleicht nur 10, einige sagen nach dem ersten Mal, ja, das ist was für mich. Aber irgendwann sind sie an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich brauche die Hilfe, ich nehme sie auch an. Wenn wir jetzt zum Beispiel über sowas wie Diebstahl sprechen, also die jetzt nichts mit Beschaffungskriminalität zu tun hat, sondern mit, ja, sowas. Na, das ist natürlich ein klassisches Problem von, also da müssen erstmal, es muss zum Beispiel Jugendarbeit geben, ne, damit Jugendliche sich an Orten aufhalten, wo sie dann auch teilweise betreut sind, wo sie vielleicht auch Vorbilder vor sich haben, wie den Sozialarbeiter, der denen auch vielleicht was von der eigenen Geschichte erzählt, damit sie dann auch sich vielleicht irgendwie ein Beispiel nehmen können. Einfach einen Ort haben, wo sie sind, wo sie dann auch nicht auf dumme Ideen, sage ich mal, kommen. Ne? Und gleichzeitig geht es dann auch natürlich darum, den Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihnen eine Perspektive bietet, wo sie dann auch einfach auf die einfache Kosten-Nutzen-Rechnung kommen. Hey, ich habe eine Ausbildung, ich gehe arbeiten, ich mache 4.000 oder 5.000 Euro brutto. Das lohnt sich doch viel mehr, als dieses Risiko einzugehen, jemand eine Kette vom Hals zu reißen, die, wenn sie irgendwie aus Silber ist, dann 20, 30 Euro wert ist. Und wenn sie aus Gold ist, habe ich vielleicht mal einen Glückstag gehabt und ist dann vielleicht 100 oder 200 Euro wert. So, an diesem Punkt müssen wir kommen.
Also, das mit dem Heroin, ich muss jetzt echt sagen, erst dachte ich, du bist komplett verstrahlt, dann habe ich drüber nachgedacht und ich muss mal so ein bisschen einlesen, vielleicht hat dieser Vorschlag Hand und Fuß, aber jetzt gerade Leuten Heroin auf Staatskosten kann ich gerade nicht nachfühlen. Ich glaube, das Ding ist, wir machen das alles ja als Gesellschaft schon. Also wir machen so vieles. Dieses Land, diese Bundesrepublik nimmt so viel Geld in die Hand für alle möglichen Spaßprojekte. Und irgendwo habe ich schon die inhärente Erwartungshaltung, dass man, wenn man so viele Chancen und Möglichkeiten bekommt, und das kann ich auch wohl sagen, haben du und ich auch bekommen, dann darf man auch erwarten, dass die Leute zumindest nicht die brutalsten Verbrechen hier begehen. So, da habe ich auch ein riesiges Störgefühl. Und ich verstehe quasi, warum Kriminalität stattfindet. Ich finde es aber schwierig, das zu tolerieren und das irgendwie zu gutieren. Also, wenn Leute Fahrräder klauen müssen, weil sie glauben, sie kriegen keine Ausbildung, dann haben sie sich vielleicht einfach nur zu schlecht beworben. Und das muss man in der Brutalität wohl auch sagen können. Und da finde ich halt, dass auch jeder ein Recht darauf, dass sein scheiß Fahrrad nicht geklaut wird.
Ja, also ganz so einfach ist es nicht, Gökhan. Also ich kann das natürlich voll verstehen, wenn Leute auch einfach Unverständnis haben den Menschen gegenüber. Also kann ich voll verstehen. Ne? Also ich also man soll auch nicht von sich auf andere schließen, ne? Aber ich kann es voll verstehen, wenn Leute einfach nicht verstehen können, warum Menschen sowas machen. Verstehe ich. Was man auf der anderen Seite aber halt auch verstehen muss, ist, dass das ja ein Prozess ist. Ne? Also niemand ist sozusagen irgendwie arm und sagt, okay, ich haue jetzt einer Oma auf die Fresse und laufe mit der Handtasche weg. So leicht ist es ja nicht. Es ist ein Prozess, das steigert sich mal Stück für Stück. Das fängt vielleicht damit an, mal was im Laden zu klauen. Das fängt vielleicht damit an, mal jemandem was aus der Tasche rauszuziehen. Das geht dann vielleicht weiter. Man merkt, okay, es war jetzt irgendwie so ein Weg, der sich bewiesen hat für mich. Und ich habe irgendwie Geld gemacht. Vielleicht probiert man sich da mal irgendwie an einem Wohnungsdiebstahl oder so. Ne? Also das steigert sich ja. Und genauso ist es ja auch mit der Drogenkriminalität. Die Leute stehen ja nicht morgens auf und denken sich, geil, ich spritze mir jetzt Heroin. Das geht ja ganz anders los. Das fängt vielleicht zum Beispiel an mit einem sehr starken Medikament, was man mal verschrieben bekommen hat. Und dann hat sich eine gewisse Abhängigkeit entwickelt. Und dann ist man vielleicht schon geheilt, aber die Abhängigkeit ist geblieben und man möchte trotzdem den Stoff noch haben. Und dann kauft man sich vielleicht irgendwie Heroin und das Heroin raucht man am Anfang oder schnupft das. Und dann macht man das ein paar Monate und merkt, oh, das ist immer noch irgendwie, das Verlangen ist noch da, es wird stärker. Und dann fängst du an, dir das auch mal zu spritzen, so, um wirklich die maximale Dröhnung zu kriegen. Also je nach Konsumart ist der Effekt ja stärker oder schwächer. Und so ähnlich ist es dann ja auch beim Crack-Rauchen. Also man raucht ja nicht einfach so Crack. Crack, also die Leute, die Crack rauchen, die haben vorher halt gekokst. Die haben super viel gekokst. Und irgendwann war das Koks dann nicht mehr stark genug. Und dann hat man angefangen, sich das aufzukochen und zu rauchen, weil diese Konsumform nochmal viel stärker ist. So muss man es halt betrachten. Und es geht halt darum, in dieser Kette da rechtzeitig einzugreifen und die Menschen aufzuhalten und denen eine Perspektive zu bieten. Denn wenn es irgendwann dazu kommt, dann kann es auch schon zu spät sein. Also ich habe zum Beispiel aus dem eigenen Umfeld eine Person, die in den Drogensumpf abgerutscht ist und irgendwann dann Crack konsumiert hat. Die Person war dann beim Arzt und der Arzt hat gesagt, sie werden nie wieder in ihrem ganzen Leben normal sein. Und das war jetzt keine jahrzehntelange Drogenkarriere, sondern vielleicht so 5-6 Jahre. Ja. Also wenn du diese 5-6 Jahre wartest, dann kann es sein, dass es schon zu spät ist. So, die Person hat inzwischen einen anderen Weg für sich gefunden, hat sich auch deutlich gebessert, aber die wird für den Rest ihres Lebens damit leben müssen, abhängig zu sein. Und jeder Tag ist ein neuer Kampf, nicht rückfällig zu werden. Und deswegen meine klare Meinung, je früher man da ansetzt, desto besser. Und es stimmt, der Staat bietet einem sehr viel und dafür muss man auch dankbar sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Angebote, und da kannst du die Träger fragen, da kannst du die Forscherinnen und Forscher fragen, da kannst du auch sogar die Konsumentinnen und Konsumentinnen fragen, die werden dir sagen, die Angebote reichen leider nicht aus. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, was wir in Bremen haben, gerade wenn es jetzt um Drogenkriminalität geht. In Bremen gibt es ja jetzt die neue Eröffnung in der Friedrich-Rauer-Straße. In den letzten Jahrzehnten aber gab es eigentlich fast nur das Comeback.
Ich würde gerne mal so ein Stück weit weg von Drogenkriminalität hin zu organisierter Kriminalität, weil das in Bremen ja auch immer Thema ist. Es war mal ein viel größeres Thema. Es war verbunden mit Familienclans, mit einem bestimmten Namen, mit dem das auch verbunden wurde, den ich jetzt gerade ganz bewusst nicht nenne. Es scheint irgendwie so ein bisschen so zu sein, als würde das alles nicht mehr stattfinden. De facto hat sich das Ganze, aber Gökhan hat es ja vorhin auch schon angesprochen, viel ins Internet verlagert. Und es ist auch so, dass an diese Familienverbünde schwer ranzukommen ist, mit all diesen präventiven Maßnahmen, von denen du sprichst, weil die einfach komplett andere gesellschaftliche Strukturen haben und auch leben, die abseits von der restlichen Gesellschaft einfach stattfinden. Wir haben jetzt zuletzt haben wir diese Schüsse in der Neustadt und in Huchtingen gehabt. Das ist ja noch nicht zu Ende von der Polizei ausrecherchiert, jetzt in meinen Worten, aber es liegt ja sehr nahe, dass es Teil der organisierten Kriminalität ist. Es ist auch berichtet worden, dass es da um Hierarchien ging, die da innerhalb der Banden stattfinden sollen oder stattgefunden haben sollen. Und das Unsicherheitsgefühl gerade in diesen beiden Stadtteilen Neustadt-Huchting ist zu der Zeit, das ist jetzt ein paar Wochen her, ziemlich groß gewesen. Was kann man gegen organisierte Kriminalität tun, Gökhan? Ist das ein Thema hier in der Stadt? Oder ploppt das immer mal so wieder auf?
Ich glaube, organisierte Kriminalität ist immer dann ein Thema, wenn man einfach merkt, was für krasse Sachen eigentlich passieren und man sie nicht mitbekommt. Und organisierte Kriminalität möchte ja normalerweise auch, dass man sie nicht mitbekommt. Ne? Also wenn man sich die Professionalisierung der mafiösen Strukturen in verschiedenen Ländern anguckt, zum Beispiel in Mexiko, dann ist Mexiko für Urlauber ein unfassbar sicheres Land und für normale Einheimische ein unfassbar gefährliches Land. Weil quasi die organisierte Kriminalität ist dort darauf anlegt, die ganzen Touristen und Urlauber so zu verschonen, dass sie keine Probleme mit dem Gesetz bekommen. Also eigentlich quasi jeder Kontakt nach außen vermieden wird, um das Ganze nach innen hinein zu lösen. Und so ähnlich ist es ja hier auch in Bremen. Der Gipfel von so einem Punkt ist ja quasi dann erreicht, wenn Leute sich entscheiden, so viel Kosten auf sich zu nehmen, dass sie mit ihren Taten nach außen wirken, wo die Gesellschaft mal aufhorcht und sieht, okay, da ist ja etwas. Weil ansonsten willst du ja, dass es einfach im Dunkeln, im Schatten weiterläuft. Und das ist das riesige Grau- und Dunkelfeld. Ich glaube, die ganzen Geschichten mit, ich werde irgendwelche Konkurrenten und Streitigkeiten mit Waffengewalt los, ich glaube, das ist wirklich nochmal Peak im Sinne von Gefährlichkeit und Einzelfälle. Ich glaube, die meiste Kriminalität, die von organisierter Kriminalität rausgeht, ist quasi die Drogen in den Verkehr zu bringen oder Betrugsmaschen abzuziehen oder Geldautomaten zu sprengen, weil das sollen ja irgendwelche Niederländer sein. Aber ne, all das ist ja quasi, was im Hintergrund passiert. Und wenn man sich das anguckt, was in Gelsenkirchen passiert ist, oder ich meine in Süke auch noch, oder Stur, also Süke oder Stur hatte einen ähnlichen Fall wie Gelsenkirchen, dann ist das schon, wenn man sagt, wow, krass, dass man den Staat hier so verarschen kann, ist schon brutal. Und dann hast du so viele Faktoren von organisierter Kriminalität, die dann auch ein Ohnmachtsgefühl auslösen. Und dann hast du natürlich die objektiv niedrigschwellige Kriminalität, also die ganzen Beschaffungskriminellen, die du vielleicht siehst, die sozial wirklich am untersten Rand leben müssen, die triggern dann wiederum in dir das Gefühl von, was ist da eigentlich im Hintergrund alles los, was ich nicht kenne oder nicht weiß.
Ja, also erstmal ist organisierte Kriminalität kein neues Phänomen, das möchte ich mal als erstes sagen. Vor 30, 40 Jahren waren das irgendwelche Rocker, die man ja auch teilweise vielleicht sogar cool fand und glorifiziert hat. Heute sind es halt, wurden die Rocker abgelöst von diesen Clans, von denen man ja immer spricht. Die haben ein anderes Erscheinungsbild, das vielleicht auch irgendwie unsympathischer ist für viele Menschen. Und deswegen spricht man auch ein bisschen anders über die. Trotzdem möchte ich da irgendwie nicht relativieren, was passiert. Da passiert schreckliche Kriminalität, die natürlich nicht sein sollte. Und jetzt muss man sich natürlich genau anschauen, was für eine Form der Kriminalität ist das, ne? Also viel ist zum Beispiel Prostitution. Ja, also wenn ich da auch zum Beispiel irgendwie an Hamburg denke oder hier in Bremen an die Helenstraße. Das heißt, solange es Männer gibt, die Sex kaufen wollen, was ich übrigens moralisch sehr verwerflich finde, da wird es dann auch Menschen geben, die das irgendwie im Hintergrund organisieren. So, dann die zweite Sache ist zum Beispiel Drogen. Also solange es Menschen gibt, die Drogen konsumieren, dann wird es auch im Hintergrund irgendwelche Menschen geben, die das dann versuchen irgendwie zu organisieren. Ne? Und eine andere Sache, dass dann auch vielleicht das Nachtleben, also solange sozusagen der Bedarf da ist, irgendwie feiern gehen zu wollen oder Bars und was weiß ich, würde es dann auch Menschen geben, die das irgendwie im Hintergrund organisieren. Dann ist die Frage, wem überlassen wir das Feld? Ist es zum Beispiel sinnvoll, dass man Drogen, dass Drogen sozusagen illegal sind und das sozusagen in die Hände des Schwarzmarktes gibt, was dann am Ende solche, wovon dann am Ende solche Strukturen profitieren, solche Strukturen der organisierten Kriminalität? Das ist zum Beispiel eine Frage, die man sich stellen muss. Auf der anderen Seite kann man sich auch angucken, wer ist denn Teil der organisierten Kriminalität? So, und das ist damals, ob es jetzt Rocker waren oder heute diese Clans, auch wieder derselbe Phänotyp, sage ich mal. Das sind erstens Männer, vorzugsweise junge Männer, also das sind jetzt nicht unbedingt die Rentner, die das da machen, ohne Perspektive, also schlechte Bildung, in Armut, ja, die dann sagen, hey, ich gehe da jetzt rein, um das große Geld zu machen, und da ist auch schnell viel Geld zu holen. Wenn man sich zum Beispiel in Berlin anguckt, die ersten libanesischen Clans, die dann irgendwie bekannt geworden sind, das sind alles Menschen zum Beispiel ohne Bleiberecht gewesen, die kurz vor der Abschiebung standen, Leute, die keine Schulbildung genießen durften, konnten, je nach Situation. Das sind alles Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du kriminell wirst und dann, wenn Familienbünde existieren, in so einem Organisationsgrad. Und wenn man sich dann das anguckt, wie in welcher Situation sozusagen Menschen waren, die dann irgendwie Hells Angels beitreten oder was auch immer, da siehst du ganz viele Parallelen. Das heißt, das sind so die Punkte, wo man eingreifen kann, meiner Meinung nach. Einmal das Risiko minimieren, überhaupt Teil einer solchen Organisation zu werden, und auf der anderen Seite auch den Markt für diese Organisation austrocknen.
Ich glaube, das kriegst du bei Clans nicht so gut hin. Ich glaube, das Krasse ist, und du hast es eigentlich selber beschrieben, Leute werden kriminell, wenn das eine nach einer wirklich sehr guten Option im Leben für die aussieht. Und in allermeisten Fällen von so niedrigschwelliger Kriminalität ist eine Ausbildung und eine gesicherte Zukunft zu haben, ein normaler Teil der Gesellschaft zu sein, gutes Vehikel oder gute Impfung dagegen. Jetzt hast du aber den Fall von organisierter Kriminalität, da geht es nicht um die 300 Euro, die du für eine Goldkette kriegst oder die 4000 Euro für eine abgerockte Rolex Oyster oder so, sondern dann geht es dann wirklich darum, dass du richtig fest Asche 6-7-stellig im Jahr verdienen kannst. Cash, also zumindest Cash im Sinne von, du musst darauf keine Steuern zahlen, weil die allermeisten Kriminellen zahlen auch keine Steuern auf ihre, ne, erbeuteten Gelder. Und dann, wenn man sich dann mal Bremerhaven anguckt, dann hast du gewisse Straßen und Straßenzüge, da gehören viele, viele Immobilien Leuten, wo keiner erklären kann, wie sie sich haben leisten können, wenn sie vorher 20 Jahre im Hartz-IV-Bezug waren. Und dann siehst du auch als Staat und Gesellschaft, dieser Staat wird verarscht, weil wenn immer ein anderer Cousin mit dem Immobilie übernimmt, weil das irgendwie gerade eine Schenkung ist in der Freibetragsebene und all das, dann musst du einfach feststellen, dass unsere Gesetze dazu lasch sind. Da wurde jetzt vor ein paar Jahren was gemacht, und zwar immer dann, und ironischerweise bin ich jetzt für Enteignung, wenn man überhaupt gar nicht erklären kann, wie man einen Vermögensgegenstand besitzen kann, dann kann der einem weggenommen werden, vor allem auch Immobilien. Und das finde ich total nachvollziehbar, auch gegenüber diesen großen libanesischen Familien, die dann irgendwie in zu 30st mit Hartz IV leben, was kein beneidenswerter Zustand wäre, wenn man es denn wirklich müsste, und dann aber quasi Immobilien quasi angeblich besitzen, und zwar nicht nur eine, sondern am besten 10. Das sind dann Faktoren, die ich hochgefährlich finde. Und wenn dann natürlich das nach einer lukrativen Möglichkeit aussieht, mit Zuhälterei, mit Drogenverkauf, mit was auch immer, so viel Geld zu verdienen oder eine Opportunität wie Corona-Testcenter, die auch zu Genüge ausgenutzt worden sind, dann ist das eine viel zu gute Option, die Leute dann in Erwägung ziehen, wenn kriminelle Energie und Gelegenheit zusammenkommt. Und natürlich hast du als Familie nochmal ganz andere Instrumente, Leute an dich zu binden, unter Druck zu setzen, als eine Rockerbande es könnte.
Naja, du hast jetzt sehr viel Problembeschreibung gemacht, aber wenig Problemlösung meiner Meinung nach. Am Ende
so einzig. Sei nicht kriminell.
Wollte ich gerade drauf hinaus. Im Grunde genommen, um das, wenn du so einen Strich drunter setzen würdest, würdest du sagen, härtere Gesetze und alles ist gut. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Strafmaß irgendwie ausreichend wäre in einigen Fällen. Also würde ich mir auch teilweise härtere Strafen wünschen, ne? Aber zu glauben, dass nur wenn man eine Strafe erhöht, dann am Ende diese Straftat auch nicht begangen wird, das ist
wait. Okay, anders. Ich will, dass der Staat handlungsfähig ist. Ich bin bei dir, wenn es darum geht, irgendwie sich mit Gefängnisstrafen zu verbieten. Das halte ich für relativ Quatsch. Jetzt aber großes Aber. Die Polizei in Bremerhaven ist neulich auf uns zugekommen. Ermittlungen des Staatsschutzes, also eine politische Straftat. Irgendjemand hat im Wahlkampf 25, Bundestagswahl 25, weiß nicht, ob du noch weißt, welches Datum gewählt worden ist. Das war Februar, glaube ich, 25. Februar oder so. Ja, irgendwie so, aber Ende Februar war das. Hat jemand einen AfD-Tisch umgeschubst? So, hat die Polizei sich vor ein paar Wochen bei uns gemeldet. Wir haben jetzt irgendwie April 26. So, ob wir was gesehen hätten. Ich musste eine Zeugen aus, und ich meinte, weiß ich doch nicht mehr.
Ja, ne? Also, das ist ja auch ein Problem, das du jetzt zu Recht ansprichst, aber das ist ja auch nicht, also du beschwerst dich ja gerade darüber, dass der Prozess so langsam ist, aber das ändert sich ja auch nicht, wenn du die Strafe erhöhst.
Nein, ich möchte, dass die Polizei schneller sein kann. Das heißt, ich auch mit ein paar Quatschstraftaten wie Schwarzer weniger beschäftigen muss und dafür mit richtigen Straftaten beschäftigen kann. Ich möchte auch, dass wir vor allem Jugendlichen einen Bugschuss geben. Das heißt, wenn du heute was klaust und erwischt wirst, bis du Post bekommst, bis du Ärger kriegst, bis all das passiert, vergeht fast ein ganzes Jahr. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn zwischen Tat und Konsequenz der Tat so viel Zeit vergeht, dann ist das ein Riesenthema. Wenn aber die Konsequenz irgendwie nach 2 Wochen auf dem Tisch ist, dann ist es viel, viel schneller präsent und man kann wenigstens noch eingreifen als Gesellschaft. Weil zwischen erstes Mal was klauen und dann irgendwie mal vor Gericht erscheinen, hast du bestimmt schon 20 Mal mehr geklaut.
Ja, da hast du auch völlig recht. Aber es kann nur ein Puzzlestück sein im Ganzen. Also das ist eine Maßnahme, die man auf jeden Fall machen sollte. Bin ich voll bei dir. Die Prozesse müssen schneller werden und man soll auch, also übrigens auch das, was ja auch viele Kriminologen sagen, dass einfach der zwischen Zeitpunkt der Straftat und Zeitpunkt der Konsequenz einfach zu viel Zeit liegt und man deswegen dann ja auch keine Verbindung herstellt im Kopf sozusagen dazu. Das ist ein Riesenproblem, das gebe ich dir recht, stimmt ja auch. Aber es ist halt eben nicht alles. Man muss auch am Ende das Risiko dafür senken, überhaupt in diese Situation zu kommen, beziehungsweise kommen zu wollen, je nachdem, wie man das sieht. Und da kann das nur eine Maßnahme sein und da muss es noch viele andere Maßnahmen geben, wenn man wirklich umfassend an die Sache rangeht und versucht auch wirklich da nicht nur mit Repression ranzugehen, sondern auch mit Prävention, dann wird ein Schuh draus.
Was jetzt?
Ich würde eigentlich gerne das als Fazit nehmen, weil das ist das, was diese Diskussion jetzt gerade ausgemacht hat. Wenn wir nochmal zusammenfassen, was eben eure Lösungsansätze sind für das Thema Kriminalität. Es ist bei Dari eben viel präventiv, viel Arbeit in Kinder- und Jugendarbeit stecken, Drogenkriminalität vielleicht auch insofern begegnen, dass man oft, also liberaler mit Drogen umgeht, dass die Stadt liberaler mit Drogen umgeht. Bei dir, Gökhan, ist es eben mehr härtere Gesetze, früher ansetzen, auch mehr, ja, dass der Staat einfach mehr befähigt ist, dass es schneller gehen kann. Also das würde ja auch bedeuten, zum Beispiel mehr Polizei, mehr Personal in den Strafverfolgungsbehörden. Und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir danken euch auch. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch 5 Sterne bei Spotify da und schaut mal auf unsere Instagram-Kanäle.
Werdet einfach nicht kriminell, okay?